Herzlichen Dank für Ihr Interesse an diesem Angebot der Deutschen Welle. Noch mehr Informationen finden Sie unter dwworld.de.
Deutsche Welle. Wissenschaft.
Mit Judith Hartl. Schön, dass Sie dabei sind. Und das haben wir heute mit dabei. Erdbebenforschung in der Atacama-Wüste in Chile. Wir haben Forscher vom Geoforschungszentrum Potsdam bei ihrer Arbeit dort begleitet. Dann stellen wir Ihnen Guntram Meyer vor. Er ist Invasionsbiologe und wird immer dann gerufen, wenn fremde, eingeschleppte oder eingewanderte Tiere Ökosysteme durcheinanderbringen. Und wir schauen, was sich bei Desertec tut, also diesem Mega-Solarprojekt in der Sahara.
Future Now. Wie Forschung unser Leben verändert.
In unserer Serie Future Now begleiten wir deutsche Forscher bei ihrer Arbeit. Wir stellen visionäre Ideen und Entwicklungen vor, die unseren Alltag in Zukunft revolutionieren könnten. Und zwar in den Bereichen Medizin, Umwelt, Kommunikation und Mobilität. Und heute geht es um Erdbebenforschung in der Atacama-Wüste in Chile. Das Problem: Wissenschaftler können bislang Erdbeben nicht vorhersagen. Sie wissen überhaupt nicht, wann es wo auf der Welt kracht. Denn die Spannungen im Untergrund an den sogenannten tektonischen Platten, die bauen sich sehr, sehr langsam auf. Und wir wissen zwar, wo es irgendwann beben wird, aber eben nicht genau wann. Dafür bauen Wissenschaftler des Geoforschungszentrums Potsdam jetzt in der Atacama-Wüste ein riesiges Netz aus seismologischen Messstationen auf. Und Deutsche Welle-Reporterin Luna Bolivar hat sie in Chile begleitet.
8 Uhr morgens in Antofagasta, Nordchile. Die Seismologen Bernd Schor und Günther Asch beladen ihre Autos. Neue Akkus für Messstation PB09, Seismographen, Benzin und Werkzeuge. Es geht für mindestens 5 Tage in die Atacama-Wüste. Dorthin, wo das Deutsche Geoforschungszentrum, kurz GFZ, einen geeigneten Platz für sein Erdbebenobservatorium gefunden hat.
Nachdem er wochenlang im Büro sitzt und vorm Computer sitzt und Anträge schreibt, ist es wirklich eine große Befreiung, dann auch wieder ins Gelände zu fahren und ja, einfach draußen zu sein. Man könnte durchaus auch seismologisch forschen, ohne ins Gelände zu fahren. Aber wenn man die Daten selbst sammelt und selbst Stationen aufbaut und solche Observatorien betreut, dann hat man auch zu der ganzen Gegend und zu den Daten selbst eine andere Beziehung.
Eine Wissenschaft, die sich nur im Labor abspielt, wäre nichts für ihn gewesen, erzählt Bernd Schur. Ihn reizte das Abenteuer und so entschied er sich für die Erdbebenforschung, die Seismologie.
Ich bin auch schon immer, ja, schon seit der Kindheit in die Berge gegangen, schon immer draußen geschlafen. Insofern kommt mir das sehr entgegen. Meine Eltern sind da ganz anders. Ich schlag da ganz aus der Familie.
Geboren wurde Bernd Schur 1968 in Waiblingen in der Nähe von Stuttgart. Sein Vater war Beamter, seine Mutter kümmerte sich um die 4 Kinder. Er selbst liebte schon immer das Abenteuer und die Natur. Unkompliziert muss man im Gelände sein, verrät Schur, improvisationsfreudig und ein Teamplayer.
Das klingt jetzt nach einer Binsenweisheit, aber das ist wirklich so, man muss in einem Team zusammenarbeiten. Und man muss auch Sachen delegieren können. Man kann nicht alles selbst erledigen. Deswegen, ich würde mich schon als jemand beurteilen, der auch gerne in der Gruppe oder in einem Team arbeitet.
Bernd Schur und Günther Asch vergraben die mitgebrachten Seismographen in den Wüstensand der Atacama. Mittelgroße grüne Kisten verschwinden unter der roten Erde. Genau hier in diesem Gebiet verhaken sich in einer Tiefe von 50 Kilometern die Nazca und die südamerikanische Platte ineinander. Jederzeit könnte diese Bewegung ein Erdbeben auslösen. Wann es passieren wird, wissen die Forscher nicht. Denn Beben lassen sich nicht vorhersagen. Zumindest noch nicht. Der Norden Chiles zählt zu einer der tektonisch aktivsten Regionen der Erde. Zwar hat es hier seit 130 Jahren kein schweres Erdbeben mehr gegeben, doch die Wahrscheinlichkeit steigt, dass die Nazca-Platte bricht, sagt Schur. Das nächste Beben rückt näher.
Kannst du mir das alles mal weitergeben?
Ja.
Um mehr über das Verhalten der Platten an dieser besonderen Stelle zu erfahren, bauen die deutschen Seismologen hier ein Mini-Netzwerk, ein Sudbury, aus temporären Messstationen auf. Sie liegen in 2 Meter tiefen Löchern in einer Entfernung von etwa 500 Meter zueinander. Diese Stationen sind auf 2 Jahre angelegt und bestehen jeweils aus einem Seismometer, einer Registriereinheit sowie einer Autobatterie und einer kleinen Solaranlage für die Stromversorgung. Zusammen sollen sie als eine Art Lupe das Geschehen im Untergrund analysieren. Außerdem besteht das Erdbebenobservatorium aus 20 langfristigen Messstationen, die verstreut in den Hügeln der gesamten Atacama-Wüste liegen. Sie sammeln ununterbrochen Daten über die tektonische Aktivität und senden sie fast in Echtzeit nach Deutschland. Mit diesen Daten, erklärt Schur, versuche man einen Teil des Erdbebenzyklus zu beobachten und Stück für Stück Licht in das Erdbebenrätsel zu bringen. Bernd Schur studierte in Karlsruhe. Danach bekam er ein Stipendium und machte seinen Abschluss in den USA in Oregon. Er hätte dort bleiben können, entschied sich aber für die Rückkehr.
Nicht unbedingt nach Deutschland. Das hat sich dann eher so ergeben, dass es dort eine interessante Möglichkeit für die Doktorarbeit gab. Aber ich hatte schon den Wunsch, zurück nach Europa zu gehen. Einerseits, um näher an der Familie zu sein, andererseits, es ist eben schon ein anderes Lebensstil und das wollte ich dann schon wieder haben. Also ja, es lebt sich einfach anders in Europa als in den USA.
Heute wohnt der Geophysiker in Potsdam, dort wo das Geoforschungszentrum seinen Sitz hat. Er genießt die Nähe zur Hauptstadt. Berlin ist gerade mal 30 Kilometer entfernt.
Literatur lesen ist mir sehr wichtig, aber auch dieser ganze andere kulturelle Quatsch, Theater, Kunst, diese ganzen Sachen. Das interessiert mich und da lese ich viel drüber oder gehe ins Theater oder besuche Ausstellungen. Also diese Sachen sind mir auch wichtig, ja.
Bernd Schur setzt die Sonnenbrille auf. Er trägt khakifarbene Hosen, ein olivgrünes T-Shirt und einen beigen Lederhut. Ein Abenteurer wie aus dem Bilderbuch. Er steigt ins Auto und fährt wieder mal los. Die meiste Zeit verbringt Schur im Auto. Denn die Wege von Station zu Station sind lang. Das Messgebiet ist über 100.000 Quadratkilometer groß. Ein bisschen Musik macht das viele Fahren angenehmer. Und immer wieder landet Schur bei seinen Lieblingsthemen.
Bei mir war es sicherlich, dass Naturkatastrophen oder Vulkane und Erdbeben schon so eine Faszination auf mich ausgeübt haben. Und dann kam dazu, dass ich ein leidenschaftlicher Kletterer und Bergsteiger war und deswegen so eine Affinität zu Steinen hatte oder auch zu Gebirgen. Gebirge ist auch ein Ausdruck von Tektonik. Und dann hat sich das Berufsbild von einem Geophysiker eben auch ein bisschen abwechslungsreicher und abenteuerlich angehört, als wenn man jetzt nur Physik studiert. Das hat sich eigentlich auch bewahrheitet im Beruf dann.
Außer diesem Projekt in Chile betreut Bernd Schur ein ähnliches in Zentralasien. Für Privates bleibt da wenig Zeit. Verheiratet ist der 42-Jährige noch nicht und Kinder müssen auch noch ein bisschen warten.
Ja, wenn es sich ergibt. Das muss ja nicht ins Radio.
Bernd Schur war das, Seismologe am Geoforschungszentrum Potsdam, und Luna Bolivar war mit ihm in Chile unterwegs für Future Now. Und wenn Sie mehr über dieses multimediale Wissenschaftsprojekt der Deutschen Welle hören, sehen oder lesen möchten, dann schauen Sie im Internet rein unter futurenow.dw-world.de. Da gibt es jede Menge wunderbare Fotos, Videos und interaktive Specials zu Themen wie dem Licht der Zukunft, zu Robotik, zu visionärer Datenübertragung oder grüner Gentechnik. Hier nochmal die Adresse futurenow.dw-world.de. Tier Tiere, die in einem Gebiet leben, wo sie eigentlich von Natur aus nicht hingehören, sondern die irgendwann von Menschen dorthin verschleppt oder eingeführt wurden, nennen Wissenschaftler Bioinvasoren oder etwas eleganter Neozoen. Und diese Neozoen, die wirbeln ihren neuen Lebensraum oft ganz schön durcheinander, weil sie eben keine natürlichen Feinde haben. Dann nehmen sie schnell Überhand und verdrängen einheimische Arten. Beispiele dafür gibt es unendlich viele und es gibt Wissenschaftler, die sich mit diesen eingeschleppten Tierarten auseinandersetzen. In Deutschland macht das einer professionell, und zwar der Invasionsbiologe Guntram Meyer. Er rettete schon Schildkrötenjunge vor Ratten auf Borneo und Seevögel vor Frettchen und Igeln auf Norderney. Derzeit jagt er Waschbären in Brandenburg und Deutsche Welle-Reporterin Lydia Heller hat ihn dabei begleitet.
Ja, sie ist einer der Bereiche, wo der Waschbär die größten Populationen östlich von Berlin hat. Und nicht weit weg hier ist eine kleine Siedlung. Und genau da steht dann noch das Problem.
Sein Outfit erinnert an Indiana Jones. Sein Beruf an Raumschiff Enterprise. Guntram Meyer, 39. Olivgraue Hose, sandfarbenes Hemd, dunkle Leinenjacke. Biologe. Spezialgebiet? Invasive Alien Species. Invasive, gebietsfremde Arten. Mit der Schrotflinte über der Schulter streift er durch ein Waldgebiet, eine Autostunde südöstlich von Berlin, kontrolliert auf Bewegung reagierende Bildkameras.
Wir hatten gleich Monitor, die Kamera, und wenn jetzt hier Waschbären wären, dann hätte man jetzt bei den ersten 20 Bildern schon mindestens eins dabei haben müssen. Aber dass hier sich nur andere Tiere drauf zeigen, ist schon mal ein gutes Zeichen.
Streng genommen, erklärt Guntram Meyer, gehören die Waschbären hier in der Region nicht zu den gebietsfremden Arten, auch wenn die kleinen Raubtiere ursprünglich aus Nordamerika stammen. Sie haben sich in Deutschland, vor allem in Hessen und Brandenburg, seit den 1960er Jahren rasant verbreitet und gelten inzwischen als heimisch. Probleme machen sie trotzdem. Und deshalb haben die örtlichen Veterinärbehörden den Invasionsbiologen zu Hilfe gerufen.
Also jetzt beim Waschbär ist hauptsächlich die Übertragung von einem Spiegelwurm. Über den Kot vom Waschbär werden die Eier übertragen und können dann beim Spielen von Kindern zum Beispiel aufgenommen werden und führen zu schweren Erkrankungen, Blindheit, Koma und auch Tod.
Systematisch hat Guntram Meyer den Waschbären im letzten halben Jahr nachgestellt. Hat die Schlaf- und Essplätze der Tiere in ihrem mehr als 100 Hektar großen Revier aufgespürt und ihre Gewohnheiten erforscht. Hat sie direkt gejagt und in rund 100 Fallen gefangen. Jetzt sind die Waschbären vertrieben, die Fallen können weg.
Die letzte Falle sind alle eingemessen mit GPS und durchnummeriert, damit man das auch alles nachher sorgfältig auswerten kann. Mal gucken, die Tarnung wegnehmen. Nee. Also man würde schon sehen, dass die Falle zu wäre, wenn das drin ist. Also nichts. Also auch die bauen wir jetzt ab. Und die Praxis, wenn man jetzt hier ein Tier hätte drin, in dem Fall der Waschbär, dann muss man es tierschutz- und fachgerecht töten. Das erfolgt hier durch einen Fangschuss mit einer Kleinkaliberpistole in der Falle. Wenn man es richtig professionell macht, dann ist so ein Schuss sofort tödlich. Man darf auch nicht zögern. Das ist zum Beispiel in all unseren Projekten Prämisse, dass da nicht rumexperimentiert wird. Das ist kein Feld für Hobbyschützen oder sonst was. Nicht eine Welt für harte Männer, die irgendwie einen großen Eindruck machen wollen, sondern es ist professionelle Arbeit, verantwortungsvoll. Man hat mit Lebewesen zu tun und entsprechend muss man auch agieren.
Meistens wird Guntram Meyer gerufen, wenn invasive, gebietsfremde Tiere eine Gefahr für Menschen werden oder wenn sie wirtschaftlichen Schaden anrichten. Oft aber waren sie auch davor schon eine Gefahr für heimische Tiere. Und die zu retten, die natürliche Artenvielfalt eines Gebiets zu erhalten, das sei seine eigentliche Motivation, sagt Meyer.
Mehrere hundert Vogelarten, die ausgestorben oder ausgerottet wurden, sind durch invasive Tiere ausgerottet worden. Es ist nach der Habitatzerstörung insgesamt, also der Abholzung etc. Es sind invasive Arten die zweitgrößte Bedrohung für heimische natürliche Arten in ihren natürlichen Verbreitungsräumen. Noch vor dem Tierhandel, noch vor der Jagd. Und wir hatten Projekte, wo wirklich auf der Insel, auf der wir gearbeitet haben, die letzten 50 Individuen einer Art waren. In der Karibik, auf Antigua zum Beispiel, mit der Antigua-Schlankenratte. Und wenn man dort nicht in dem Moment vor jetzt über 10 Jahren die Ratten ausgerottet hätte, dann wäre diese Art einfach von den Ratten aufgefressen worden.
Guntram Meyer macht sich auf den Weg zurück ins Büro. Ein winziger Raum bis unter die Decke vollgestopft mit Zeitschriften, die Conservation Biology heißen oder African Bird Club. Mit Fachbüchern, Reiseführern und Landkarten. Hier recherchiert er, wo Arten in Gefahr sind. Hier organisiert er Partner und Finanziers, stellt Anträge, besorgt Ausrüstung, schreibt Berichte. In der Regel für rund 30 Projekte gleichzeitig. Zwischen 3 und 6 Monaten im Jahr ist er unterwegs, in jeder Ecke der Welt.
Hallo Hassan, Anna Guntram. Alhamdulillah.
Telefongespräch mit einem Kollegen im Jemen. Dort ist im Spätsommer ein Einsatz geplant. Das Problem? Die Glanzkrähe. Die ursprünglich aus Indien stammt und vor über 100 Jahren von britischen Kolonialbehörden in der Region freigelassen wurde, damit sie Essensreste frisst.
Und das macht sie auch, aber sie frisst auch alles andere, also von kleinen Käfern, Insekten bis hin auch zu anderen Vögeln. Und da ist einfach aus vielen Ländern erwiesen, dass da, wo die Krähe lebt, kaum noch einheimische Vögel zumindest vorkommen, kleine Vögel. Sie überträgt aber auch alle möglichen Krankheiten, Cholera, Typhus und fliegt morgens auf die Straße, frisst die tote Katze auf der Straße und danach auf den Tisch des 5- oder 7-Sterne-Hotels und holt sich dort den Orangensaft zum Trinken.
Auf Vorbereitungsreisen hat er die Krähen bereits beobachtet, erzählt Guntra Meyer. Eine große Schar beispielsweise kommt regelmäßig zum Fressen zu einer stadtnahen Müllkippe. Dort wird er sie demnächst vergiften. Der Biologe zieht einen roten Ordner aus dem Regal.
Das ist jetzt der ganze Ordner über die akuten Gifte, das heißt Gifte, die sofort tödlich wirken. Unter anderem auch das Gift des Starlicide, DRC 1339, was gegen die Krähe international angewendet wird. Und da gibt es genaue Listen des Landwirtschaftsministeriums aus Amerika, in welchen Prozentzahlen das auf welche Vögel wie anzuwenden ist.
Dass bei seinen Einsätzen keine anderen Tiere mit zu Schaden kommen, egal ob durch Gift, Fallen oder Kugeln, hat oberste Priorität, sagt Guntra Meyer. Jedes Projekt muss aufs Neue akribisch vorbereitet werden. Das Zusammenspiel von einheimischen und fremden Tieren, Pflanzen und Menschen in einem Ökosystem jedes Mal aufs Neue erforscht und verstanden werden. Das gilt auch für Meyers nächste Projekte. Die Rettung der Erdtauben auf einer Inselgruppe von Französisch-Polynesien, denen verwilderte Kühe die Lebensgrundlage rauben. Und die Rettung der Seevögel auf den ostfriesischen Inseln vor Frettchen und Ratten. Die Evolution löst das Problem invasiver Arten jedenfalls nicht von selbst, warnt Guntra Meyer. Denn so schnell, wie die verschiedensten Tiere sich heute im Schlepptau von Menschen über die ganze Welt verbreiten, so schnell kann die Natur nicht mehr reagieren.
Wenn dann plötzlich ein Predator kommt, dann haben die Tiere nicht die 10.000 oder 100.000 Jahre mehr, um sich dort an diesen anzupassen, sondern sie gehen einfach unter.
Lydia Heller war das über Tiere, die dort, wo sie leben, nicht hingehören und über den Invasionsbiologen Guntram Meyer, der sich dieser Tiere annimmt, mit manchmal doch recht brachialen Methoden. Riesige Solarkraftwerke in der Sahara sollen in einigen Jahrzehnten Nordafrika und halb Europa mit Strom versorgen. Das ist zumindest die Vision eines Projektes, das sich Desertec nennt. Denn die Fachleute arbeiten zwar schon seit vielen Jahren an dieser Vision, doch der Weg dorthin erweist sich als recht steinig. Eine der vielen Fragen lautet, wie soll die Zusammenarbeit überhaupt aussehen zwischen den europäischen Ländern, die den Strom aus der Wüste haben möchten, und den Staaten in Nordafrika, die diesen Strom produzieren? Frank Grotelischen.
Das Desertec-Konzept bringt zusammen die besten Solarstandorte der Welt, das sind die Wüsten, und die beste Technologie in der Welt aus den Technologieländern.
Er gilt als Vater der Wüstenstrominitiative. Gerhard Knies, Mitbegründer der Desertec Foundation.
Die Technologieländer und die Wüstenanrainerländer können sich auf diese Weise mit sauberer Energie versorgen in jedem nur erdenkbaren Ausmaß. Wir können über 100-mal so viel Elektrizität erzeugen, als die Menschheit je brauchen würde.
Schließlich scheint die Sonne in der Sahara viel stärker als in Europa. Und deshalb sind Solarkraftwerke in Nordafrika deutlich effizienter als bei uns. Diese Kraftwerke bestehen nicht aus Solarzellen, wie man sie auf manchen deutschen Hausdächern findet. Es sind sogenannte solarthermische Kraftwerke, bei denen große Spiegel das Sonnenlicht vereinfacht gesagt auf einen Wasserkessel konzentrieren. Das Wasser verdampft und mit dem Dampf lässt sich eine Stromturbine antreiben. Eine Idee, die den Solarzellen vor allem in einer Hinsicht überlegen ist.
Die hat den Vorteil, dass man da die Solarenergie vom Tag in die Nacht speichern kann als Hitze und so auch Solarstrom nachts erzeugt werden kann, sodass man also immer Solarstrom liefern kann nach Bedarf.
Nun soll natürlich nicht nur Europa vom Wüstenstrom profitieren, sondern auch Nordafrika. Das Kalkül von Gerhard Knies: Wenn Europa in den Wüstenstrom investiert, entstehen in Marokko, Ägypten oder Tunesien neue Arbeitsplätze, und zwar für die Bevölkerung vor Ort.
Wir haben hier die Technologie, aber nicht die Anwendungsmöglichkeiten. Dort sind die Anwendungsmöglichkeiten, aber nicht die Technologie. Würde man sozusagen wie ein Joint Venture zwei Staaten zusammenbringen, dann hätte man die Gelegenheit für Energie und auch Entwicklung in diesen Nordafrika-Ländern und für den Klimaschutz das Maximum zu erreichen.
Der Plan klingt gut, aber es gibt auch Bedenken. Bedenken etwa in Nordafrika. Europa sei in Wirklichkeit gar nicht an einer gleichberechtigten Partnerschaft interessiert, sondern wolle einzig den Strom, und zwar möglichst billig.
Die Geschichte lehrt das. Wenn Europa was braucht, das holt sie sich. Egal, ob die Leute es wollen oder nicht.
Abdelaziz Benouna, ehemaliger Generalsekretär des marokkanischen Zentrums für Forschung und Technik.
Jetzt ist die Frage, hat sich Europa einigermaßen entwickelt in Richtung Partnerschaft und Zusammenarbeit? Es kann eine Synergie entstehen, da kann jeder nur davon träumen. Ich hoffe, dass Europa akzeptiert. Wir müssen's.
Für die Desertec-Befürworter kommt es jetzt darauf an, diese Zweifel zu zerstreuen und Vertrauen zu schaffen. Doch es gibt auch in Europa Stimmen, die zur Vorsicht raten. Man solle mit Desertec doch lieber warten, bis sich die unruhige politische Situation in Nordafrika stabilisiert hat, sagen sie. Gerhard Knies ist da völlig anderer Meinung.
Durch die politischen Veränderungen in nordafrikanischen Ländern kann die Sache einen sehr großen Schub kriegen, weil die bisherigen Regierungen dort im Wesentlichen daran interessiert waren, ihre Macht zu sichern, ihren eigenen Bestand. Jetzt die Neuen müssen dafür sorgen, dass die Bevölkerung vernünftige Lebensbedingungen kriegt. Und dazu müssen Jobs geschaffen werden.
Und deshalb solle man jetzt erst recht in Desertec investieren, meint auch Abdelaziz Benouna. Das nämlich würde die Demokratisierung in Nordafrika unterstützen.
Ich habe große Hoffnung, dass Europa demokratisch genug geworden ist, um die Demokratie bei uns zu unterstützen und nicht mehr die Diktaturen zu unterstützen. Dann sind gute Grundlagen für eine fruchtbare Zusammenarbeit.
Bleibt die Frage nach dem Geld. Denn die Solarkraftwerke werden beträchtliche Investitionen brauchen.
Wir reden hier wirklich über Milliarden und nicht über 10 Millionen, die einfach investiert und zusammengebracht werden müssen.
Sagt Robert Pitz-Pahl vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt.
Der wichtigste Punkt, und über den wird sehr häufig um den heißen Brei herumgeredet, ist, dass wir eine Art Anschubfinanzierung brauchen. Und diese Art von Anschubfinanzierung muss von beiden Seiten kommen. Da müssen Beiträge aus Europa kommen und da müssen Beiträge aus Nordafrika kommen. Und wie diese Aufteilung aussieht und wie das Geld am Ende zusammenkommt, das ist ein heikles Thema. Da wird nicht besonders offen und vielleicht auch ehrlich drüber gesprochen, aber das ist eigentlich die entscheidende Hürde.
Wer für die Wüstenkraftwerke wie viel bezahlt, steht also noch an den Sternen. Immerhin, ein Anfang scheint gemacht. Die EU hat angekündigt, 30 Millionen Euro in erste Pilotanlagen zu investieren, die derzeit in Ägypten und Marokko entstehen.
Schon seit es Mobiltelefone gibt, streiten Experten darüber, wie gefährlich die Strahlung ist. Eine eindeutige Antwort gibt es nicht. Und auch die neueste Studie der Internationalen Krebsforschungsagentur IARC bringt keine wirklich neuen Erkenntnisse. Nur den Schluss, dass das Telefonieren mit einem Handy möglicherweise krebserregend sei. Die 31 Fachleute aus 14 Ländern hatten eine Woche lang nahezu sämtliche verfügbaren wissenschaftlichen Untersuchungen zum Thema Krebs durch Rundfunk- und Handystrahlung ausgewertet. Die Studie wurde, was nicht verwundert, umgehend vom Internationalen Verband der Mobiltelefonproduzenten zurückgewiesen mit der Erklärung, die Untersuchung sei nicht aussagekräftig. Die Studie wurde von der IARC durchgeführt, dem Krebsforschungsinstitut der Weltgesundheitsorganisation WHO. Sie soll Regierungen und Behörden unabhängiges Expertenwissen zu möglicherweise krebserregenden Umweltfaktoren zur Verfügung stellen. Viele Menschen leiden unter Allergien gegen Früchte. Jetzt könnte ein Impfstoff zumindest vorerst vor einer Pfirsichallergie schützen. Dafür haben Wissenschaftler des Paul-Ehrlich-Instituts in Langen ein Protein aus Pfirsichen in seiner Struktur so verändert, dass das Immunsystem von Allergikern es nicht mehr als gefährlichen Fremdstoff erkennt. Die Forscher berichten, dass der menschliche Körper durch wiederholte Gabe des entschärften Allergens lernen kann, auch die natürliche Variante aus Pfirsichen zu tolerieren. Eine solche Desensibilisierung wird bisher vor allem zur Behandlung von Pollenallergien angewendet. Und das war Deutsche Welle Wissenschaft. Im Netz finden Sie jede Menge Themen mehr, multimedial aufbereitet auf dw-world.de/wissenschaft. Ich bin Ute Tachtel. Tschüss und machen Sie es gut.
Schön, dass Ihnen dieses Angebot gefallen hat. Empfehlen Sie uns doch bitte weiter. Deutsche Welle. Mehr unter dwworld.de.